bin jetzt in sicherer Entfernung. Wer hat diesen Wunsch, den wir gerade gesungen haben, heute Morgen mitgebracht? Sehr gut, Sonja. Wenn ihr nicht hättet, würde ich euch fragen, was ihr hier macht. Ich gehe mal davon aus, dass man sonntags morgens noch was anderes machen kann, außer in einen Gottesdienst gehen. Und es muss einen Grund geben, es sei denn, man ist ein Gewohnheitstier und man macht es schon immer. Auch nicht schlecht für Tage, wo man ohne Motivation unterwegs ist. Aber derjenige, der gekommen ist, um die Augen seines Herzens geöffnet zu bekommen, ist, glaube ich, mit einer guten, spannenden Motivation unterwegs. Und ich glaube, dass Gott dich überrascht wird. Der Psalm 42 hat so einen Kehrvers, so einen Refrain, wie wir jetzt bei unseren modernen Liedern das auch so kennen. Dort heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, genau. Ist das irgendwie jemand bekannt? Ja, das kann man auch singen, ne? Heute Morgen beim Vorgebet hast du erzählt, dass es Baustellen in deinem Leben gibt. Das ist zum Beispiel etwas, was uns beunruhigt, weil wann werden die fertig? Ich habe Freunde, die eine Baustelle haben. Mein eigener Sohn hatte eine und es wurde und wurde nicht fertig. Und es hat ihn sehr beunruhigt. Ich weiß nicht, was dich am Ende beunruhigt. Die Baustellen in deinem Leben oder die Baustellen in unserer Stadt oder die Baustellen in deiner Firma, wo du arbeitest, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft oder wo auch immer. Es gäbe heute viel, um beunruhigt zu sein. Wenn ich auf das schaue, was alles gerade ungewiss ist, nur ungewiss, das muss ja noch gar nicht schlimm werden, aber es könnte schlimm werden. Geschweige denn, dass ich schaue auf das, was gerade schlimm ist. Und wenn ich dann nur auf das schaue, was ich habe, sondern auf das, was andere zuteil wird, die einem nahe liegen oder die nahe am Herzen von einem sind. Es wird schon eine Menge. Ich war die Woche an der Uniklinik in einem Palliativzimmer zu Besuch. Das ist wirklich beunruhigend. Da möchte man als Patient nicht liegen. Aber die Herausforderung bleibt. Unser Leben ist genau so. Die Ärztin nickt und sagt, ja, klar, dafür haben wir extra Personal. Aber das alleine macht es ja nicht. Sondern es macht was mit uns. Und diese Unruhe, die wir haben, und dieses Betrübtsein, ist ein Normalzustand. Wir haben immer so die Idee, eines Tages wird es mal fertig sein. Eines Tages wird es mal nicht sein, aber wir kennen all die gleiche Leier. Die eine Baustelle ist zu Ende, es hat sich schon längst die nächste eröffnet. Und wenn wir unser Leben darauf hinleben wollen, dass es irgendwann mal alles toll ist, kann noch lange dauern. Vielleicht wird es nie. Obwohl wir in der westlichen Welt davon schon eine Menge Tage mitbekommen haben, die andere nicht mitbekommen haben. Das muss man ja einfach auch mal fairerweise sagen. Von dem, was einem schlecht gehen könnte, sind wir ja noch auf der Sonnenseite des Lebens. Und trotzdem, je nachdem, was für ein Level man gewohnt ist, es beunruhigt einen. Es betrübt einen. Und der Psalmist sagt nicht, wie kann man nur so blöd sein, betrübt zu sein und unruhig zu sein, sondern nee, wenn du beunruhigt bist, sag deiner Seele was. Sprich zu dir selbst. Führ ein Selbstgespräch, ein positives Selbstgespräch. Negative wollen wir ja nicht führen. Harre auf Gott. Meine Seele, harre auf Gott. Und halt dir vor Augen, dass ich dir noch Danke sagen werde. Ich weiß nicht, ob einige dabei waren, als ich das letzte Mal hier war und darüber geredet habe, dass dieses Harren auf Gott eine Perspektive hat. Ich werde ihm danken. Ich werde ihm danken, nicht dafür, dass die Baustelle zu Ende ist, sondern dass ich sein Angesicht schaue. Denn, das möchte ich allen Baustelleninhabern zurufen, Gott liebt Baustellen. Er liebt Baustellen. Er will eigentlich überhaupt nichts anderes. Weil diese Welt ist nie fertig. Sie ist immer im Werden. Er ist ein Gott, der damit leben kann. Er ist ein Gott, der es liebt zu campen. Da ist auch alles nicht fertig. Sein erstes Haus war kein festes Haus, sondern ein Zelt. Gott ist ein Gott, der davon redet, dass sein Tempel wächst. Dass die Gemeinde wie der Tempel Gottes ist, der wachsen soll. Und ein Tempel, der wächst, ist ein Gebäude, das wächst. Und ein Gebäude, was wächst, ist eine Dauerbaustelle. Ihr seid hier verbunden mit dem Krankenhaus nebendran. Das ist irgendwie, finde ich, ist eine Dauerbaustelle. Da wird immer irgendwas neu gebaut. Und wenn was nicht neu gebaut wird, würde man sagen, es geht den Bach runter. Also Gott liebt Baustellen, auch Baustellen in unserem Leben. Und das Betrübnis und die Sorge und die Not ist nicht das Problem, sondern ob Gott da ist oder nicht. Daran hängt es, dass wir ihn sehen. Und deshalb ist solch ein Gebet, Herr, öffne uns die Augen, eine relevante Geschichte. Die nachösterliche Emmaus-Geschichte lebt davon, dass am Anfang den Jüngern die Augen zugehalten wurden. Deshalb, diese Bitte um offene Augen ist nicht belanglos. Nicht nur, weil unsere Augen morgens aufgehen, hätten wir es schon raus, sondern die Augen unseres Herzens können manchmal einfach nicht sehen. Und es gibt unterschiedliche Gründe. Und die Bibel lehrt, dass es sogar einen Grund gibt, und das ist, dass Gott selber dir die Augen zuhält. Oho. Warum macht Gott das? Warum hält Gott dir die Augen zu? Warum halten Umstände dir die Augen zu? Es gibt so vieles, was die Augen zuhält. Aber die Emmaus-Geschichte lebt davon, dass es eine Wende gibt. Und diese Wende ist wunderbar. Diese Wende hat etwas ganz Fantastisches in sich. Was Neues. Was Neues. Sie erleben etwas Neues. Etwas, was sie bis dahin noch nicht erlebt haben. Sie haben einen normalen Spaziergang gemacht, obwohl das war schon ein bisschen länger. Der Weg war schon ein ausgewachsener Spaziergang. Und sie haben bei diesem Spaziergang erlebt, dass sich jemand zu ihnen gesellt hat. Kann in unserer Gesellschaft heute gar nicht passieren, weil würdet ihr jemanden mit euch laufen lassen, wenn ihr spazieren geht, sondern ihr würdet Abstand halten. Aber es war eine andere Kultur, da hat man nicht Abstand gehalten, sondern hat sich geöffnet und ist beim Spaziergang jemandem begegnet, den man nicht kannte. Aber der auch mitbekommen hat, hey, die beiden anderen sind ziemlich mies drauf. Und auf die Frage, was denn los ist, kommt die Rückfrage, ja, bist du der Einzige, der das nicht weiß? Manchmal fühlt man sich ja so, als ob man der Einzige ist, der die richtige Wahrnehmung hat, weil alles so schlecht ist. Hast du das denn noch nicht mitbekommen? Wie schlecht alles ist und wie schwierig alles ist und wie gefährlich und wie unsere Zukunft und. Und dann kommt Jesus, den sie noch gar nicht erkennen, und legt ihnen das Wort Gottes aus. Ich finde es erstaunlich, beim Spaziergang über das Thema zu reden. Entschuldigung. Wann hast du das letzte Mal mit einem Freund oder einer Freundin einen Spaziergang gehabt und hast dich über das Wort Gottes unterhalten? Ist bei uns gar nicht mehr so Thema. Wir haben da eher andere Interessen. Aber hier sind Menschen, die unterwegs sind, die sich über das Wort Gottes unterhalten, die mit dem Wort Gottes unterwegs sind und das Wort Gottes verstehen wollen, tiefer verstehen wollen und darüber ins Gespräch kommen. Und als sie ankommen und es dunkel wird und sie den neu erkannten Gast, mit dem sie sich so gut unterhalten haben, sagen, hey, bleib doch, muss nicht weiter. Das ist auch so eine Sache. So überraschend Besuch einzuladen, das fällt uns auch sehr schwer, weil wir dann ja meistens nicht vorbereitet sind. Zumal, wenn du gerade von einem anderen Ort kommst. Das ist so ein bisschen wie, wenn du von der Reise kommst und dann findest du jemanden, der dann gleich bei dir beim ersten Abendessen dabei sein will. Aber die Perspektive ist Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft heraus entsteht eben ein gemeinsames Abendessen, ganz banal. Und bei diesem Abendessen, da passiert es. Da passiert es, dass das Überraschungsei kommt. Früher gab es sowas, gibt es heute gar nicht mehr. Aber ich fand, das war ein schönes Bild, dass Gott auch heute am Sonntag nach Ostern noch eine Überraschung für uns hat. Es ist noch was drin in dem Ei. Was wird es wohl sein? Wir denken vielleicht alle schon ein bisschen, oh, herzlichen Dank. Wir denken vielleicht schon alle ein bisschen an, vielleicht ist da Schokolade drin. Das könnte jetzt gut tun, oder? Aber es ist keine Schokolade drin. Ich möchte euch nicht verführen. Es ist etwas drin, was ihr auch schon kennt. Es ist meine Figur von der Dreieinigkeit da, in Kleinformat. Hier ist noch ein Kind dabei, also eigentlich ist es nicht die Dreieinigkeit, sondern Vater, Sohn und Frau vielleicht. Aber ich habe ja euch schon einmal meine Figur gezeigt, die passt aber nicht ins Ei. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist aus einem Stück Holz, sie sind eins. Sie lieben sich untereinander, deshalb hier miteinander verbunden. Einer ist für den anderen da und in der Mitte entsteht Raum. Und in diesem Raum dürfen wir hinein. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir in diese Gemeinschaft hineinkommen und dass das gilt, was im 139. Psalm steht, du umgibst mich von allen Seiten. Das heißt, um mich herum ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das haben die auf einmal wahrgenommen, als sie die Augen geöffnet bekamen. Hey, wir sind ja gar nicht allein. Das ist ja der Sohn Gottes selber, der Auferstandene, nicht zu fassen. Auf einmal haben sie es gemerkt, sie haben es gesehen. Gott ist da, mitten in ihrem Betrübnis, mitten in ihrer Sorge, mitten in ihrem Leid. Gott ist da. Möge Gott heute Morgen unsere Augen öffnen und wir wahrnehmen, er ist um uns rum, so wie der Nachbar, der neben uns sitzt. Und ich glaube, dass ich euch sagen darf, dass das wirklich so ist und nicht nur eine bildliche Idee von mir, sondern dass das stimmt, wenn Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage, hat er das irgendwann eingeschränkt, bis ans Ende der Welt war die Einschränkung. Also bitte, da sind wir noch nicht. Auch wenn manche sich danach sehen. Aber Gott ist da, alle Tage. Und er umgibt uns alle Tage von allen Seiten. Und selbst wenn du von Gott fliehen würdest, was sagt der 139. Psalm? Selbst wenn du bis ans äußerste Meer fliehen würdest, meine Hand wäre immer noch um dich herum. Gott ist immer da. Das ist sein Versprechen. Das hängt gar nicht von dir ab. Er ist immer da. Und er gibt uns immer die Möglichkeit, an dieser Stelle zu sein. Weil er dafür gestorben ist, dass unsere Sünde und unsere Schuld, die uns davon trennen würde, unsere Flucht, unsere Gleichgültigkeit oder was immer unser Alltagsleben von Gott abhält. Er hat dafür gesorgt, dass wir direkten Zugang haben an diesen Platz. Nicht hier draußen stehen müssen und bitten, oh, hallo, wir sind auch noch da, vergiss uns nicht. Sondern eingeladen, hier zu sein. Und was passiert, wenn das auf einmal vor einem Auge wieder steht? Wenn man das auf einmal wieder wahrnimmt, und das ist die Realität, auch in diesem Raum, alle Fernsehsender sind gerade hier. Die sehen wir alle nicht. Wir bräuchten nur ein Gerät dafür und dann wäre es sofort da. Es müsste uns nur irgendwie deutlich werden, es ist da. Aber es fühlt sich nicht so an. Also ich spüre die Wellen nicht. Ich spüre auch keine Rundfunksender hier oder sowas. Aber die sind alle da. Die sind alle da. Und genauso ist Gott immer da. Nur weil wir ihn nicht spüren, ist das nicht die Fragestellung. Er hat uns versprochen. Und deshalb ist diese Wahrheit da, dass du wissen darfst, egal wo du bist, heute Morgen hier, heute Nachmittag woanders. Gott ist mit dir, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist umgeben dich. So nah darfst du sein. Allerdings zwingt er dich nicht. Er zwingt dich nicht dazu. Du darfst auch weglaufen. Nur er geht mit dir. Du bist nicht gefangen, sondern du darfst raus. Aber er bietet es dir immer wieder neu an, auch heute Morgen. Und in dem Mai ist noch etwas, weil sie haben auf einmal in sich selbst eine Wahrnehmung wahrgenommen, die sie vorher nicht deuten konnten. Brannte nicht unser Herz? Weißt du das noch, wo du Gott so begegnet bist, dass du von dem reden könntest, dass du sagst, boah, das hat halt mein Herz so berührt. Da war ich auf einmal so sicher, dass Gott da ist. Das war so deutlich, wie Gott da gehandelt hat. Gott möchte, dass dein Herz brennt, weil er dich so liebt. Und weil Liebe keine Verstandesgeschichte ist, sondern weil Liebe immer eine Beziehungsgeschichte ist. Und in dieser Beziehungsgeschichte bist du Gottes Ziel, ist Gott auch deins. Weil Beziehung ist immer ein zweiseitiges Geschehen. Und man weiß, dass wie man in seinen eigenen Lebenspartnerschaften ganz nah beieinander sein kann und trotzdem nebeneinander herleben. Oder? Das geht. Die räumliche Nähe hat noch nichts damit zu tun, dass die Herzen einander zugewandt sind. Wir können beide auf der Couch sitzen, auf die gleiche viereckige Wandstrahl schauen. Wir sehen den gleichen Film und unsere Herzen sind trotzdem nicht verbunden. Ich kann ganz nah an Gott sein und Gott geht an mir vorbei. Er wird mir am Hintern vorbeigehen, weil ich gerade nicht will. Aber er würde so gerne mein Herz entzünden. Er würde so gerne meine geistlichen Augen öffnen, die Augen unseres Herzens. Er möchte so gerne dir sagen, hey, jetzt bist du geliebt, egal wie schlecht es dir geht. Ich bin da. Hättest du so eine Sehnsucht, dass Gott es tut? Dass dieser Moment Nicht als Gefühlsmoment, sondern als Gewissheit. Als etwas Überirdisches, weil das ist etwas, was du nicht tun kannst. Das kannst du dir nicht selber einreden und einbilden. Das können wir auch nicht bei anderen machen. Ich kann euch hier eine halbe Stunde noch erzählen, wie das alles ist. Es wird an euch vorbeigehen, weil es ein übernatürliches Geschehen des Herrn an unseren Herzen ist. Aber Gott vergewaltigt dich nicht. Du musst es auch wollen. Er kann es dir zeigen und du musst trotzdem eine Antwort geben. Die Emmaus-Jünger haben eine Antwort gehabt. Und wie sah die aus? Genau. Nichts wie hin zu den anderen. Und das müssen wir denen sagen. Wir haben das gerade erlebt. Das war ja jetzt ewig auch kein riesig langer Erkenntnispunkt. Also in dem Moment, wo sie ihn erkannt haben, war er schon wieder weg. Also sie konnten das auch nicht festhalten irgendwie. Die hatten auch kein Handy dabei und konnten ein Selfie noch machen. Jesus, bevor du gehst, noch mal hier so. Damit wir auch beweisen können, das war jetzt nicht möglich. Und ist bei uns auch nicht möglich. Wir können das, was wir mit Gott erleben, auch ganz schlecht anderen so erzählen, dass die das glauben müssen. Weil die ganze Ostergeschichte lebt davon, dass man was erzählt hat, was der andere nicht glauben konnte. Deshalb das, was wir weitererzählen, weil wir diesem Jesus leibhaftig begegnet sind, weil wir von diesem Gott erfüllt sind, weil wir in dieser Beziehung von Gott beschenkt sind, das ist etwas, was der andere aus natürlicher Kraft nicht verstehen kann. Aber das hat die, die davon ergriffen sind, nicht abgehalten, darüber zu reden. Es müsste uns nicht abhalten, es den Menschen zu erzählen, die davon noch nichts wissen, die Gott nicht kennen, die das nicht glauben, die denken, ach ja, romantischer, konservativer Spinner. Ja, die Chance war für die Emmaus-Jünger auch da, dass sie nach Jerusalem zurückkommen und die anderen sagen, ja, jetzt dreht ihr wie die Frauen durch. Sie kamen zurück und es war nicht so, weil Petrus schon Jesus auch begegnet war. Und dann, was haben sie dann sich gegenseitig zugerufen? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das war mit Echo, weil nicht nur die Emmaus-Jünger es erlebt haben, sondern auch die anderen. Und sie haben es sich gegenseitig erzählt. Wäre das nicht eine schöne Sache für Gemeinde, wenn sie sich Sonntag trifft und erzählt, was sie mit Gott erlebt haben? So unvollkommen, wie das dann ist. Weil alles, was man da beschreibt, ist relativ schnell auseinandernehmbar. Das ist nicht handfest, das ist einfach oft nur, ich habe da geahnt, wie Gott auf einmal da war. Und du beschreibst es mit Worten, die sehr individuell sind und die vielleicht sehr herausfordernd sind und unsicher sind und nicht aber von einer Begegnung berührt sind. Und das ist das, was Gott benutzen kann, um bei anderen die Herzen aufzuschließen. Wenn du brennst, kann mit dir Gott andere Herzen zum Brennen bringen. Wenn dein Herz kalt ist, dann ist es sehr schwer, dass Gott das benutzen könnte. Aber er möchte, dass dein Herz brennt. Er möchte, dass du hier lebst und nicht hier. An ihm soll es nicht liegen. Er möchte deine Herzensaugen öffnen. Es braucht manchmal vielleicht auch einen Weg in unserer Beziehung mit Gott. Die Emmaus-Jünger haben das ja nicht am Anfang des Weges erkannt, sondern noch nicht mal am Ende des Weges, sondern erst als sie noch einen draufgelegt haben und gesagt haben, bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden. Wie gerne singen wir diesen Song. Aber dahinter steckt eigentlich Gott, wir brauchen mehr von dir. Wir haben eine Sehnsucht, die anhält. Können wir als Gemeinde Jesu in dieser satten Welt, die voller Angst ist und Unsicherheit, können wir in dieser satten Welt noch diese Freude verbreiten? Osterfreude sind nicht diese tollen Blumen, sondern die Osterfreude hat was mit unseren Herzen zu tun. Und lassen wir die noch aufblühen, geben wir dem Raum. Es bleibt ein übernatürliches Geschehen an mir und auch an den anderen, denen ich etwas erzähle. Aber es für sich zu behalten, wäre fatal. Deshalb möchte ich mit uns noch beten, bevor wir dann, ihr könnt schon nach vorne kommen, das nächste Lied singen, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Das steht für diesen Gott, der einen Weg hat zu deinem Herzen und auch zu dem Herzen der anderen Menschen. Es steht für diesen Gott, der ein Wunder Gott ist, der Wunder in deinem Leben tut. Deine Sackgassen sind nicht sein Ende. Es steht dafür, dass er sein Versprechen hält, immer bei dir zu sein. Was ist unsere Reaktion? Erzählen wir das weiter? Geben wir das weiter? So schwach, wie es vielleicht ist. Bei allen möchte gern Veränderungen, die wir noch gerne in unserem Leben hätten, bevor wir dann mit einer glänzenden Erfahrung, mit einem glänzenden Charakter, mit einem Wunder erster Güte als Gebetserhörung vor dem anderen so richtig auftrumpfen können. Erzählen wir das, was wir haben, was wir erleben von diesem Gott und vertrauen darauf, dass Gott daraus ein Türöffner macht für das Herz anderer Menschen. Er hat dich ausgesucht, um dir zu begegnen, um dein Herz anzuzünden. Er lädt dich ein, an dieser Stelle mit einem brennenden Herzen zu sein. Waymaker, Miracle Worker. Vater, wir danken dir, dass du das in unseren Herzen bewegst. Und Vater, wir sind teilweise schon so lange mit dir unterwegs. Und aber Vater, doch ist unser Mund oft so verschlossen. Leben wir so für uns selbst und zeugen von dem nur ab und zu. Vater, ich bitte dich, steck uns wieder neu an. Öffne die Augen unseres Herzens. Berühre uns. Lass uns wieder neu wahrnehmen. Du bist der Lebendige, der uns nicht alleine lässt. Und der sich nicht nur nach uns, sondern auch nach den Menschen um uns herum sehnt, dass sie diese Liebe erkennen und wahrnehmen. Du bist für sie genauso gestorben. Danke, Jesus, dass wir dich so nah erleben dürfen. Und danke, dass du jetzt auch unser Herzen weiter berührst in diesem Gottesdienst. Unser Herzen brennen. Unsere Herzensaugen öffnen sich. Du bist hier, die pure Präsenz Gottes. Das ist das größte Geschenk, das größte Ostergeschenk. Du bist lebendig, damals wie heute. Waymaker. Amen.